mal erlebt. Wir sind irgendwo eingeladen oder vielleicht sind wir auch mal spontan vorbeigekommen. Wir sind auf jeden Fall zu Gast bei jemandem und wir kommen dorthin und irgendwie haben wir den Eindruck, dass hier was ganz deutlich schief läuft. Irgendwas ist nicht so, wie es sein sollte und irgendwann kommt uns der Gedanke, ja, irgendwie Gastfreundschaft kann ich hier gar nicht wahrnehmen. Ging es dem einen oder anderen schon mal so? Wohin gekommen, dass den Eindruck gehabt, nicht gastfreundlich behandelt worden zu sein? Okay, dann habt ihr Glück gehabt bis jetzt, das ist super. Ihr kennt wahrscheinlich die andere Seite viel besser und sehr, sehr gut. Bei uns war das jetzt so, von gestern auf heute hatten wir 3 Gäste, die auf der Durchreise waren. Und man macht sich ja so seine Gedanken. Okay, wenn die kommen, wie muss ich die jetzt begrüßen? Beziehungsweise, was muss ich alles vorbereitet haben? Der Raum muss noch sauber sein und das sollte auch noch gemacht sein. Ich sollte wahrscheinlich das noch vorbereiten, ja. Und dann habe ich so die Dinge getan, die man auch macht als guter Gastgeber und die ich auch dieser Person ja entgegenbringen möchte. Es gibt so ein paar bestimmte Elemente der Gastfreundschaft, die wir in Deutschland kennen. Also, wenn wir mal überlegen, wir kommen irgendwo hin und beziehungsweise wir haben jemanden zu Gast und was wir dem dann gerne mal sagen ist, schön, dass du da bist, schön dich zu sehen. Komm doch herein. Wir sagen, ja, du kannst die Jacke hier ablegen, setz dich doch. Möchtest du vielleicht einen Kaffee haben oder Wasser? Ich schalte noch schnell das Radio aus, den Fernseher, dann bin ich da für dich. Natürlich, nicht jeder hat immer das Radio an und nicht immer muss man all diese Formalitäten oder Förmlichkeiten, Höflichkeiten entgegenbringen. Es sind alles verschiedene Elemente, die dazugehören können, sind nicht immer alle erforderlich. Aber stellt euch mal vor, alle diese Elemente würden wegfallen. Von schön, dass du da bist, über möchtest du was trinken, bis hin zu ich schalte noch schnell das Radio aus. Alle diese Elemente wegzulassen hierzulande bei uns, es wäre zumindest sehr unhöflich, wenn nicht sogar beleidigend. Jetzt ist es so, andere Länder, andere Sitten wissen nicht überall gelten dieselben Regeln der Gastfreundschaft. So in Deutschland wäre das jetzt soweit in Ordnung gewesen, in anderen Ländern, Kontinente, wenn man das mal so aufzählen müsste, ich kann es nicht für alles sagen, aber Lateinamerika und so der Nahe Osten, würde ich sagen, da gehört zu der richtig guten Gastfreundschaft, wo man ja auch einfach mal ganz spontan vorbeikommt, da macht man nicht den Termin, den man dann im Terminkalender einträgt, da macht man häufig ein ganzes Essen. Da muss man immer so viel im Haus haben, dass man gleich ein ganzes Essen für einen Gast vorbereiten kann. Wir denken an Abrams Begegnung mit Gott, mit den Männern, die da vorbeikamen, Abraham hat sich absolut korrekt verhalten, indem er ihnen ein Mahl vorbereitete und vorsetzte. Das gehörte genau zu dieser Kultur dazu. Ich hatte mal geguckt, so im Vorlauf auf diese Predigt, ob es Videos gibt, die ich euch hier zeigen könnte, um mal gute oder auch schlechte Gastfreundschaft zu demonstrieren und mal zu schauen, was für Fettnäpfchen gibt es da. Ich habe nichts wirklich Passendes gefunden, aber was ich interessant fand, war, dass sehr viele der Beiträge, ich kann sie in Prozenten angeben, aber sehr viele dieser Beiträge waren entweder Vorträge oder irgendwelche Videos von bestimmten Vorträgen, Beiträgen, die fast alle jüdischen oder muslimischen Hintergrunds waren. Das hat jetzt mit den Religionen selbst gar nicht so viel zu tun, sondern zeigt erstmal, dass dieser Kulturraum im Nahen Osten einen ganz großen Wert auf Gastfreundschaft legt. Wie war das zur Zeit Jesu? Also wir schauen vor allem auf das Neue Testament. Judentum, Neues Testament. Was gehörte da definitiv zur Gastfreundschaft dazu? Was waren so ganz wichtige Elemente, wenn jemand zu Gast kam, zu Gast war? Erstmal, jetzt stellen wir uns mal vor, ich bin im Judentum, beziehungsweise in Israel damals bei jedem zu Gast. Was ich erwarten kann, ist Folgendes. Erstmal werde ich von einem Diener begrüßt und wahrscheinlich von dem Hausherrn auch noch. Als zweiter Schritt gehört der Friedenskuss dazu. Das war ein Kuss auf die Hand oder auf die Wange als Zeichen der Freundschaft, der Liebe. Du bist hier willkommen. Als drittes, es wurde schon hier gemurmelt, die Fußwaschung war wichtig. Ich habe mich natürlich vorbereitet, bei dieser Person zu Gast zu sein. Das heißt, ich habe mich vorher schon gesalbt und habe mich auch am Körper gewaschen. Aber indem ich ja zu diesem Haus hingegangen bin, sind meine Füße, die an den Sandalen stecken, wieder dreckig geworden von dem Straßenstaub. Das war ganz wichtig. Der Diener kümmerte sich dann um die Fußwaschung. Als viertes wurde einem ein Fläschchen, ja, in der Regel Olivenöl, zur Seite gestellt, damit man sich nochmal die Haare richten konnte, die Hände nochmal salben konnte. Auch das war wichtig. Ein fünfter Schritt, und möglicherweise hat man sich zwischendurch auch nochmal unterhalten über das ein oder andere, man legte sich zu Tisch. Bei den Römern oder von den Römern kennen wir das vielleicht, da gibt es manche Zeichnungen oder Bilder, wo Menschen zu Tisch liegen. Man legte sich meistens auf Polster, die so eingerichtet waren, dass man sozusagen, wenn ich jetzt hier liege, meine Füße vom Tisch weggestreckt sind. Wird noch wichtig. Ist wichtig, dass ich das erwähne. Aber das war häufig so der Rahmen, in dem man dort zu Tische lag, zu Tische saß, in dem, wo man Zeit miteinander verbrachte. Das gehörte dazu. Und dann wurde ein großzügiges Essen aufgetischt. Auch das war ein ganz elementarer Teil dieser Gastfreundschaft. Und wenn man mal überlegen will, wie hoch der Stellenwert der Gastfreundschaft war, dann muss man nur in einige jüdische Schriften schauen aus der damaligen Zeit. Da heißt es zum Beispiel, wenn jemand an einem Mahl teilnimmt, bei dem ein Gelehrter anwesend ist, die Gelehrten, die durften sich immer zuerst setzen, die höchstrangigen Gäste, bei dem ein Gelehrter anwesend ist, dann ist es so, als habe er den Glanz der göttlichen Gegenwart genossen. So hoch wurde Gastfreundschaft gewertet, oder anders gesagt, an einer anderen Stelle heißt es knapper zusammengefasst, wer jemandem Gastfreundschaft erweist, der erweist diese Gastfreundschaft Gott selbst. So hoch war das im Judentum angesehen. Und wenn man jetzt manche dieser Elemente vergisst oder weglässt, dann ist das zumindest mal peinlich oder schon eine gewisse Schande. Wenn alle diese Elemente wegfallen, dann ist für den, der dazu Gast ist, ganz klar, er ist hier nicht erwünscht. Hier nicht willkommen, das ist eine große Beleidigung für ihn. Wisst ihr, dass Jesus auf diese Weise beleidigt wurde? Richtig beleidigt wurde? Bekannte Geschichte, die wir kennen und uns mal anschauen an dieser Stelle. Da war ein Pharisäer, der Jesus zu sich zum Essen eingeladen hatte. Und Jesus war gekommen und hatte am Tisch Platz genommen. In jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie ein Alabastergefäß voll Salböl und ging dorthin. Sie trat von hinten an das Fußende des Polsters, auf dem Jesus Platz genommen hatte, und brach in Weinen aus. Dabei fielen ihre Tränen auf seine Füße. Da trocknete sie ihm die Füße mit ihrem Haar, küsste sie und salbte sie mit dem Öl. Als der Pharisäer, der Jesus eingeladen hatte, das sah, dachte er, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, würde er die Frau kennen, von der er sich da berühren lässt. Er wüsste, was für eine gesündige Person das ist. Da wandte sich Jesus zu ihm. Simon, sagte er, ich habe dir etwas zu sagen. Simon erwiderte, Meister, bitte sprich. Zwei Männer hatten Schulden bei einem Geldverleiher, begann Jesus. Der eine schuldete ihm 500 Denare, der andere 50. Keiner von beiden konnte seine Schulden zurückzahlen. Da erließ er sie ihnen. Was meinst du, welcher von den beiden wird ihm gegenüber wohl größere Dankbarkeit empfinden? Simon antwortete, ich nehme an, der, dem er die größere Schuld erlassen hat. Richtig, erwiderte Jesus. Dann wies er auf die Frau und sagte zu Simon, siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen und du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Sie aber hat meine Füße mit ihren Tränen benetzt und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben, sie aber hat, seit ich hier bin, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt, sie aber hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich kann dir sagen, woher das kommt. Ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden, darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Und zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Gäste fragten sich, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus aber sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Gehen wir nochmal an den Anfang dieser Geschichte. Also, wir haben es hier mit einer Einladung zu tun. Jesus ist eingeladen. Als Pharisäer war das jetzt noch keine Schande, Jesus einzuladen. Man wollte ihn ja ein wenig herausfordern. Man wollte ihn kennenlernen. Man wollte nochmal im persönlichen Gespräch wissen, das, was er da immer auf der Straße und im Tempel verkündet und was andere über ihn erzählen, was stimmt davon eigentlich? Ist er wirklich so ein Gotteslästerer? Das war möglicherweise so ein Test, den der Pharisäer Simon hier Jesus unterzog. Man kann davon ausgehen, dass Simon einen gewissen Respekt hatte, beziehungsweise eine gewisse Höflichkeit hatte. Er nennt Jesus hier im Laufe dieser Geschichte Meister. Das heißt, er kannte Jesus als Gelehrten an, oder er kannte zumindest an, dass Jesus von anderen als ein Gelehrter anerkannt war und dass man Jesus mit Meister hier anspricht. Aber, und wir erfahren das nicht von Lukas selbst, sondern wir erfahren es von den Worten Jesu, die Lukas hier zitiert, Simon unterließ all die erwarteten Höflichkeiten. Von dem Friedenskuss über die Fußwaschung bis hin zu der Salbung. Das heißt, auch wenn Jesus hier eingeladen war, es war eindeutig, das war keine Einladung, die einfach aus der Freundschaft und der Liebe zu Jesus herauskam, sondern Jesus wurde nochmal ganz klar signalisiert, eigentlich bist du hier nicht willkommen. Das war eine eindeutige Beleidigung Jesu, und Jesus greift das auf im Laufe dieser Geschichte. Wie reagiert Jesus jetzt aber? Erstmal, ganz klar und offensichtlich, er erscheint zum Essen. Er nimmt diese Einladung an, obwohl er sich ja schon denken konnte, was die Pharisäer eigentlich wollten von ihm. Das ist interessant. Ich habe vorhin mal kurz gesagt, normalerweise hat sich der Rang Älteste zuerst hingesetzt. Wir erfahren nicht genau, wie die Reihenfolge hier war, aber wir lesen, dass Jesus kam und sich zu Tische legte oder setzte. Wie gesagt, wir wissen es nicht hundertprozentig, aber eine Person von 30 Jahren, das war in der Regel nicht die rangälteste Person, der rangälteste Gelehrte. Jesus provoziert also auch ein wenig, indem er kommt und sich gleich mal zu Tische legt. Aber ganz wichtig, die Höflichkeiten erwähnt er erstmal gar nicht. Er bleibt, er verlässt nicht wütend den Raum, auch wenn das sein absolutes Recht gewesen wäre angesichts dieser Unhöflichkeiten und dem, was da unterlassen worden war. Das ist so dieser erste Rahmen, den wir hier zeichnen können von der Geschichte. Ein zweiter Rahmen, der eine Vorgeschichte hat. Wir lesen hier von einer Frau mit einem unmoralischen Lebensstil, die sich irgendwie in der Stadt aufhielt. Wenn in der Bibel von unmoralischem Lebensstil die Rede ist, so wie es hier getan wird, und so wurde es traditionell auch ausgelegt, wir können sehr stark davon ausgehen, diese Frau war aller Voraussicht nach eine Prostituierte. Diese Frau kommt dorthin, wo Jesus ist. Sie hatte also offensichtlich schon von Jesus gehört. Nein, nicht nur offensichtlich, sie war ihm sogar schon begegnet. Jesus sagt im Verlauf, ihr sind viele Sünden vergeben worden. Das liegt in der Vergangenheit. Das war geschehen vor dieser Geschichte hier, bevor all diese Charaktere hier zusammentreffen, waren dieser Frau ihre Sünden, die garantiert viele waren, als eine Frau mit unmoralischem Lebensstil, höchstwahrscheinlich eine Prostituierte, diese Sünden waren ihr vergeben worden. Jetzt kann man sich fragen, wie schafft es diese Frau, bei diesem Festmahl, bei dieser Einladung einfach so hereinzuschneien und offensichtlich in die Mitte des Hauses zu kommen? Würde man nicht erwarten, dass es da Wachen gibt oder Diener, die alle ungebetenen Gäste schon von außen außen abhalten? Es war tatsächlich so in der damaligen Zeit, dass Außenstehende, dass Sünder, dass arme Menschen, dass die daran teilnehmen konnten. So ein Festmahl, wie Jesus es hier hatte mit diesem Pharisäer, mit so einer öffentlichen Person, das war nicht privat. Die Türe, die stand offen, unter anderem auch deshalb, weil die Pharisäer dann immer sagen konnten, schau mal, die Sünder, die Ärmsten der Armen, die sind alle hier dabei. Ja, die sind am Rand, da wo sie hingehören, aber die sind ja dabei. Ich habe meine Türe doch geöffnet für sie. Also diese Frau platzte nicht einfach hier herein, sondern sie war möglicherweise schon dort, als Jesus ankam. Das spielt sich alles hier zur selben Zeit ab. Und diese Frau hatte einen ganz klaren Plan. Sie hatte teures Salböl, für das man durchaus gut und gerne auch mal ein ganzes Jahresgehalt ausgeben konnte. Das hatte sie mitgebracht. Und es ist nicht schwer daraus zu schließen, dass sie Jesus danken wollte für die Vergebung, die sie empfangen hatte. Sie war Jesus dankbar, wollte Jesus danken aus Freude und Dank über die Vergebung. Dann gab es auch ein kleines Problem. Sie hatte Salböl mitgebracht. Das gießt man nicht einfach über das Knie, sondern damit salbt man die Hände und den Kopf in der Regel. Dafür war das Salböl am Anfang gedacht. Indem sich Jesus aber hinlegt, waren die Hände, wo er aufgestützt liegt, und der Kopf, die waren außer Reichweite. Man stelle sich mal vor, diese Frau hätte jetzt versucht, an Kopf und Hände zu kommen. Sie hätte über Jesus drüber steigen müssen. Und was man dann bei einer Frau mit einem unmoralischen Lebensstil gedacht hätte, die versucht, über Jesus drüber zu steigen, das braucht keiner weiteren Erklärung. Sie kam nicht an die Hände und Füße heran. Diese Frau hatte aber miterlebt, dass Jesus am Anfang keine Gastfreundschaft entgegengebracht wurde. Auch wenn Jesus das erst am Ende der Geschichte erwähnt, allen Anwesenden war das ganz klar bewusst. Wir hatten alle gesehen, wie Jesus hier begrüßt oder nicht begrüßt wurde. Und diese Frau entscheidet sich, das wieder gut zu machen. Sie hat kein Wasser dabei. Wir lesen nichts davon. Hätte sie die Diener gefragt, ihr mal Wasser zu geben für die Fußwaschung, hätte keine Chance auf Erfolg gehabt. Diese Frau hat kein Wasser mitgebracht, aber sie hat Tränen der Dankbarkeit für die Vergebung und ganz sicher auch Tränen der Empörung, weil sie miterlebt hat, was Jesus hier angetan worden war. Und dann führt sie diese Fußwaschung durch mit ihren Tränen. Sie trocknet die Füße mit den Haaren ab. Dann küsst sie die Füße, dieser Friedenskuss. Und dann salbt sie diese Füße, für die man, wie gesagt, häufig einfach nur Wasser verwendet hat, mit dem gesamten Salböl, das sie dabei hat. Das ist das, was hier passiert. Wir können uns vorstellen, wie das unserem Gastgeber hier erging, unserem Simon. Er wird hier ganz schön bloßgestellt durch diese Frau und ziemlich beschämt, weil diese Frau, diese Sünderin, seinem Gast die Ehre erweist, während er das wohl wissentlich nicht getan hat. Eine Sünderin stiehlt ihm die Show. Und noch mehr. Diese Sünderin lädt noch mehr Sünde auf sich. Wir lesen, dass sie die Füße, die sie gerade gewaschen hat, mit ihren Haaren abtrocknet. Im Hohelied, im Alten Testament und an manch anderen Stellen werden drei Dinge genannt, die bei Männern sexuelle Erregung erzeugen. Die Stimme einer Frau, die süß und lieblich ist. Die Wade einer Frau, wir erinnern uns vielleicht an manche Kulturen in Indien oder auch sonst im Nahen Osten, wo das Gewand, die Kleidung definitiv bis hier unten hingehen muss. Also keine Röcke, sondern wirklich bis hier unten getragen werden muss. Und das dritte, Haare. Wenn eine Frau, eine verheiratete Frau, mit offenen Haaren aus dem Haus und damit in die Öffentlichkeit ging, war das im Judentum für den Mann ein Scheidungsgrund. Es konnte zumindest so verwendet werden. Dementsprechend können wir uns vorstellen, was dem armen Simon hier durch den Kopf ging. Es war ein Schock für ihn, wie diese Sünderin hier noch mehr Sünde auf sich lud und Jesus beziehungsweise und Simon absolut bloßstellte. Sein Urteil über diese Frau war ja bereits gefallen. Das war eine Sünderin. Und die Situation, die er hier erlebte, machte das Ganze nicht besser. Von Jesus erwartete er nun natürlich, dass ihm diese Sünderin und diese Situation peinlich gewesen wäre. Dass Jesus gesagt hätte, das ist mir jetzt wirklich höchst peinlich, das sollte eigentlich nicht vorkommen. Oder dass er gesagt hätte, Simon, kannst du mal ein paar von den Dienern holen, dass sie sich hier kümmern um diese Frau? In seinen Augen, und wir lesen das hier, in seinen Augen war die Nichtreaktion Jesu ein ganz klares Zeichen dafür, dass er kein Prophet war und nicht wusste, wer diese Frau ist. Jesus auf der anderen Seite akzeptiert hier das Verhalten der Frau, weil er ihre Vorgeschichte kennt, weil er ihr dankbares Herz kennt und weil er auch ihren Glauben kennt. Diese Frau rennt nicht zum Tempel, sie rennt nicht zu jemand anderem hin, sie dankt nicht einfach nur Gott, sondern sie geht zu Jesus, geht zu ihm hin. Sie erkennt Jesus an als offensichtlich den Messias, den Christus, den Gesalbten. Und das macht sie deutlich, indem sie ihn salbt. Außerdem setzt sich diese Frau dafür ein, dass dieses Leid, das Jesus hier erlitten hat am Anfang, diese ganzen Unhöflichkeiten, dass das wieder ausgeglichen wird. Und das weiß Jesus wertzuschätzen, wenn sich jemand mit seinem Leiden identifiziert. Und dann gibt Jesus hier noch ein Gleichnis. Ein Gleichnis, das relativ einfach zu deuten ist. Der Geldverleiher, der ist Gott. Das war auch dem Simon klar. Der erste Schuldner, aus der Situation eindeutig zu erkennen, derjenige, der diese 500 Denare, ich glaube, das waren 20 Monatsgehälter ungefähr, also eine sehr große Schuld, hatten dieser erste Schuldner, ist die Frau, die Sünderin. Diese Frau hatte so viel Sünde auf sich geladen. Der zweite Schuldner ist Simon, der vermutlich in seinen eigenen Augen, jeder ist ja Sünder, relativ kleiner, unbedeutender Sünder war. Er hatte eine kleine Schuld. Und Jesus macht deutlich, beide von denen haben Schulden. Beide von denen sind Sünder. Simon hatte sich ja sehr unhöflich gegeben gegenüber Jesus. Aber Jesus hackt nicht nur auf der Schuld rum, er macht auch deutlich, für beide ist die Vergebung möglich. Beiden hier erlässt der Geldverleiher die Schuld. Und Jesus macht deutlich, das ist möglich bei mir. Und er macht deutlich, welchen Anspruch er selbst hat als Gott und Gottes Sohn. Und er stellt Simon diese einfache Frage, wer wird wohl dankbarer sein? Und Simon ist natürlich ein schlauer Mann, er erkennt das. Natürlich wird der Schuldner, dem die größere Schuld erlassen worden war, der wird eine größere Dankbarkeit hatten. Und Jesus sagt, siehst du diese Frau? Offensichtlich hatte Simon diese Frau ignoriert. Siehst du diese Frau? Ja, ihre Schuld war groß, aber entsprechend drückt sie ihre Dankbarkeit aus. Und die Art und Weise, wie sie diese Dankbarkeit ausdrückt, lässt ein eher schlechtes Licht auch auf dich fallen, Simon. Du hättest mir genauso deine Liebe erweisen können, indem du mich höflich und gastfreundlich behandelt hättest. Es gibt zwei Missverständnisse, die bei diesem Gleichnis und dieser Frau leicht passieren können. Jesus sagt, dass dieser Frau viel vergeben worden ist und sie darum ihm viel Liebe erwiesen hat. Das ist hier schon relativ gut ausgedrückt. Und wem wenig vergeben wird, der liebt auch wenig. Es ist ganz wichtig zu wissen, dieser Frau wurden nicht die Sünden und ihre Schuld vergeben, weil sie Jesus so begegnet ist, wie sie das hier tut, sondern diese Sündenvergebung fand vorher statt. Und die Frau reagiert mit Liebe drauf. Die Vergebung kommt vor dem Glauben und dem Glaubenszeugnis. Und das Zweite, und das bezieht sich mehr auf Simon, es braucht keine große Schuld. Dieser Simon war garantiert ein gerechter und an sich gottesfürchtiger Mann. Es braucht nicht erst eine große Schuld, um viel Liebe auszudrücken. Beziehungsweise eine große Schuld und daher dann viel Vergebung, um viel Liebe auszudrücken. Jesus lobt den Glauben der Frau. Er bestätigt nochmal, ja, deine Sünden sind dir vergeben, du bist gerettet. Und damit lenkt er dann den Fokus auch wieder auf sich. Die anderen Gäste fragen hier, wer ist dieser Mann, der sogar Sünden vergibt? Jesus nimmt auch hier wieder die Schande auf sich. Vergebung, Dankbarkeit, Liebe. Und wie ist das jetzt mit uns? Was hat Jesus dir vergeben? Wo nimmt er die Schande auf sich, indem er das nochmal deutlich macht? Deine Sünden sind dir vergeben. Du kannst gehen. Wo hast du ihm daraufhin Glauben entgegengebracht, den er vielleicht loben könnte? Und wer bist du eigentlich in dieser Geschichte? Bist du mehr die Frau oder bist du mehr Simon? Siehst du mehr auf eine große Schuld in deinem eigenen Leben oder siehst du eher auf die großen Schuldigen um dich herum? Seine Erinnerung hier an uns: Beide brauchen Vergebung. Die ganz offensichtlichen Sünder und die, die meinen, das Gesetz zu halten und es gerade deshalb nicht tun. Und wo verweigerst du Jesus, symbolisch gesehen, Gastfreundschaft in deinem Leben, weil du denkst, dass Jesus dich ja sowieso eigentlich lieben müsste, weil du ja die richtige Lehre hast und richtig lebst danach. Und das Allerwichtigste an dieser Geschichte: Wie reagierst du auf das, was Jesus schon in deinem Leben getan hat? Erinnern wir uns an die Ehebrecherin von vor 2 Wochen. Jesus sagt: Ich verurteile dich auch nicht, geh hin und sündige nicht mehr. Und wir erfahren dann nicht mehr, und das ist dieses große Rätsel in der Geschichte, wo wir immer mal wieder gerne wissen wollen, was hat die Frau jetzt gemacht als Nächstes? Wie sah ihr Leben aus? Wir wissen es nicht. Aber bei der Frau aus unserer Geschichte heute wissen wir zumindest, wie sie auf die Sündenvergebung, wie sie auf die Schuld, die ihr vergeben wurde, reagiert. Wie sieht es mit deiner Dankbarkeit aus? Bist du bereit, das teure Salböl zu holen und Jesus damit zu ehren? Wir können immer empört darüber sein, dass andere Menschen Jesus nicht so ehren, wie er das eigentlich verdient hätte. Und davon gibt es viele Menschen. Ja. Aber was machen wir in der Zwischenzeit? Drücken wir ihm unsere Dankbarkeit aus? Und ich rede hier von konkreter Dankbarkeit. Ich rede nicht nur von so einem Gefühl, ein überschwängliches Gefühl der Dankbarkeit. Und ich rede auch nicht von Worten der Dankbarkeit, dass wir jetzt allen erzählen, wie groß Jesus ist und dass wir das groß herausstellen müssen, wie dankbar wir ihm gegenüber sind. Auch wenn das natürlich wichtig ist und es an vielen Stellen in dieser Welt auch viel zu wenig geschieht. Aber ich rede hier von konkreten Taten. Diese Frau hier, die spricht kein einziges Wort in der Geschichte. Sie weint nur und sie handelt. Nach dieser Geschichte in Lukas 8 geht es weiter mit einer Aufzählung von Frauen, darunter Maria Magdalena, die alle Rettung erlebt haben durch Jesus, die alle befreit wurden in irgendeiner Form von Schuld oder von bösen Geistern und Dämonen. In irgendeiner Form haben sie erlebt, dass Jesus etwas für sie getan hat. Und wie reagieren sie darauf? Auch das erfahren wir in den darauffolgenden Versen. Sie versorgten Jesus und gingen mit ihm. Jesus musste sich nicht groß drum kümmern, wie kann ich das alles hier finanzieren und bezahlen und wie kann ich jetzt Essen kriegen, sondern er hatte diese ganze Gruppe an Jüngern, unter anderem diese Frauen um ihn herum, die ihn versorgten und die mit ihm gingen, die ganz konkret ihre Dankbarkeit ausdrückten. Und es kann für uns alle ganz unterschiedlich aussehen, das ist mir bewusst. Es gibt kein Patentrezept, wo ich jetzt sage, so muss das jetzt aussehen, wie du das konkret ausdrückst. Und du hast sicherlich auch schon manche Wege gefunden. Aber die Ermutigung, die uns diese Frau hier gibt, ist nicht nur am Rand stehen zu bleiben und das Geschehen sich anzuschauen, sondern sich zu beteiligen, Jesus zu ehren und dabei zu sein. Lass andere durch deine Taten wissen, dass du zu Jesus gehörst. Und einige von euch haben vielleicht schon diesen Schritt getan oder sind dabei, ihn zu tun, indem sie sagen, ich möchte mich taufen lassen. Diese Taufe ist so eine Möglichkeit, sich ganz klar zu Jesus zu bekennen und zu sagen, Jesus, ich kann das nicht wieder gut machen, was ich schon alles verbockt habe. Aber das, was du mir vergeben hast, daraufhin kann ich dir meine Dankbarkeit und Liebe ausdrücken. Und das zeige ich dir, indem ich mich taufen lasse. Das zeige ich dir, das zeige ich anderen, vielleicht dadurch, dass ich in einem konkreten Bereich in der Gemeinde neu mitarbeite oder überlege, wo es vielleicht dran ist, sich zu engagieren und die Versorgung der Jünger, der Gemeinde mit zu übernehmen. Vielleicht ist es ein ganz bestimmtes soziales Engagement, irgendwas, wo wir uns beteiligen, Menschen begegnen, Kranken, Notdürftigen, die Menschen, die bedürftig sind, diejenigen, die alleine sind. Und natürlich geht das nur durch die Kraft Jesu. Und ja, das ist immer auch ein lebenslanger Prozess. Aber Nachfolge bei Christus ist immer ein Mix aus Prozess und ganz konkreten Entscheidungen. Prozess und ganz konkreten Entscheidungen. Deshalb gilt dir genau das, was der Frau hier gilt. Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Aber geh. Geh los mit Jesus, da wo er dich hinruft. Wie kannst du ihm deine Dankbarkeit ausdrücken? Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Amen.